Big Show 690. Es geht also los. Es geht los mit Fußball, mit einer fantastischen Viererrunde. Und es sind vier Österreicher inklusive meiner Person in dieser Runde. Zum einen der Coach Fredl Tatar. Guten Morgen, lieber Alfred.
Begrüße euch. Hallo.
Dann schalten wir, ich glaube, nach Mailand. Wir haben uns das letzte Mal in Turin gesehen. Guten Morgen, lieber Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung. Bist du wirklich in Mailand?
Ja, guten Morgen aus Mailand. So ist es tatsächlich.
So ist es tatsächlich. Und dann in Graz vermute ich Martin Konrad. Guten Morgen, lieber Martin.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo.
Wir fangen mit der Österreich-Filiale in der deutschen Bundesliga an und schauen natürlich nach Leipzig. Ich weiß, der Felix hat in der SZ was drüber geschrieben. Ich hoffe, wir haben alle ein bisschen reingeschaut. Ich habe sogar das ganze Match gesehen. Und die Frage geht jetzt an den Coach zuerst. Alfred, wie ist es erklärbar, dass eine Mannschaft, die am Wochenende noch komplett tot ausgeschaut hat, natürlich auch ein bisschen dem Spielverlauf geschuldet, dann vier Tage oder drei Tage später aufs Feld kommt und spielt, als ob jeder 3 Liter Stierblut getrunken hätte?
Ja, die großen Fragen des Fußballs. Da gibt es eine homologe Situation auch in Österreich mit Salzburg, die am selben Spieltag eben gestern nach einer langen, nicht siegreichen Durchstrecke wieder einen 4-0-Sieg eingefahren haben, Salzburg gegen Hartberg. Das heißt, der Red Bull, sagen wir, Bereich scheint jetzt wieder in die Siegerstraße zurückzukehren, nachdem man ja schon große Zweifel hatte in vielen Bereichen, was die Spieler betrifft, was die Führungsebenen betrifft und so weiter. Daher, Fußball birgt immer wieder Sachen, die man nicht vorhersehen kann, weil niemand durfte ahnen, dass Leipzig und auch Salzburg in diesen Partien so glorreich zurückkommen.
Martin, ich habe von dir mitgenommen, damals als Marco Rose noch Coach in Salzburg, hast du mir gesagt, es ist ein sehr loyaler Coach und er hätte schon, vielleicht schon früher aus Salzburg weggehen können. Und ich hatte gestern den Eindruck, also die Spieler, die stehen, Christoph Baumgartner hat das dann auch bei Servus TV gesagt, die stehen immer noch hinter ihm. Also an der Person Marco Rose gibt es, glaube ich, wenig auszusetzen. Was ist denn am Trainer Marco Rose auszusetzen, wenn überhaupt?
Ja, ich glaube, dass Marco Rose nicht umsonst mit Jürgen Klopp viel Zeit verbracht hat, noch im Laufe seiner aktiven Karriere und die sich auch gut verstehen, weil er auch ein Menschenfänger sein kann und auch nicht den einfachsten Weg gegangen ist. Denn Rose ist ja auch nach Salzburg gekommen, um dort in der Akademie zu arbeiten und hat dann eben mit dieser Salzburger Mannschaft auch die Youth League gewonnen und der Rest ist ja ohnehin bekannt, also dann mit der Kampfmannschaft auch ins Europa League Halbfinale gekommen ist und dann den Weg zurück nach Deutschland gefunden hat. Also der ist nicht den einfachen Weg gegangen, aber er ist einfach ein Mensch, der auch geradeaus seine Meinung sagt. Das ist also die Person Rose und deswegen wundert es mich überhaupt nicht, dass viele Spieler gerne mit ihm arbeiten und das auch in Zukunft. Und generell muss ich schon sagen, der Unterschied zu Salzburg ist auch, bei Leipzig sehe ich natürlich eine unglaubliche Verletztenliste in den letzten Wochen, die es total erschwert hat, inklusive einer nicht einfachen Auslosung, auch in der Champions League, die es erschwert hat, auch erfolgreiche Ergebnisse einzufahren. Also insofern muss ich schon das Ganze auch ein bisschen dividieren, auseinandersetzen und auseinanderlegen. Und auch gestern war ja die Ersatzbank, ich sag mal, sehr dünn gesät. Das spricht aber dann trotzdem für den verbliebenen Kader, dass er gegen eine Eintracht, die ja im Moment auch in der Bundesliga gut performt, so sich durchsetzen kann.
Felix, du hast ja die Leipziger auch vor 2-3 Tagen mal mit einem Artikel bedacht in der Süddeutschen. Der Kollege Casares hat heute oder was gestern auch geschrieben, naja, dass irgendwie so die Jagd auf Marco Rose freigegeben ist, mal wieder. Was glaubst du, wird sich das jetzt für eine Woche beruhigt haben oder wenn sie jetzt in Kiel vielleicht nicht gewinnen sollten, geht's dann gleich munter weiter und Roger Schmidt steht schon ante Portas. Zum Beispiel Roger Schmidt. Ich weiß nicht, ob der erste Kandidat ist.
Ja, also meine These wäre jetzt, dass sie, wenn sie jetzt nicht irgendwie deutlich gegen Kiel verlieren würden, glaube ich, ist es jetzt mal bis zur Winterpause auf jeden Fall ruhig. Aber ich, wie gesagt, ich würde den Leipzigern echt raten, dass sie da einen Trainerwechsel anstreben, weil es funktioniert grundsätzlich und du solltest dem Rose einfach die Chance geben, mit einem wieder relativ fitten Kader nochmal zu zeigen, ob es besser funktioniert, weil das ist ja wirklich, du kannst ja keinen Trainer entlassen, wenn der 14 Spieler also im Kader hat für ein Champions League-Spiel. Darf man auch nicht vergessen, die haben ja bei Inter Mailand gespielt letzte Woche und da verloren. Und dann war natürlich diese Katastrophe da gegen Wolfsburg, aber das war ja auch wirklich Also ein bisschen erklären kann man den Unterschied zwischen gestern Abend und diesem Spiel da gegen Wolfsburg schon auch über einfach Spielglück, Spielpech. Ne? Also das einmal fallen halt zwei abgefälschte Schüsse in der ersten Viertelstunde rein und dann noch einer und du stehst 0-3 nach 17 Minuten. Und gestern das Tor vom Open da, das schießt er auch nur einmal so. Ja? Und dann war das wahrscheinlich das schwächste Saisonspiel zu Frankfurt zur selben Zeit. Also lauter solche Sachen, aber die viel interessante Beobachtung möchte ich nur einwerfen. Was der Alfred gerade angesprochen hat, ist natürlich vollkommen richtig, dass Salzburg am selben Abend gewinnt. Vielleicht ist ja auch die entscheidende Personalie Ruben Schröder gewesen. Ja, also vielleicht hat ja sozusagen der Wechsel, die Befreiung von Ruben Schröder in Leipzig hat zu großer Euphorie geführt. Und in Salzburg ist jetzt Ruben Schröders Ankunft die Magie gewesen. Also ich glaube, das ist die einzige Gemeinsamkeit, die mir da einfällt zwischen den zwei Filialen. Und ja, vielleicht liegt es daran.
Genau, so sehr einfach ist es.
Ja, also ich kenne einen Leipzig-Sympathisanten, auch hier in der Sendung manchmal zu Gast, Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung, der sagt, er ist sehr, sehr froh, dass Ruben Schröder nicht mehr in Leipzig ist. Lasset uns auf die österreichische Tabelle schauen, Alfred, und ich dachte ja, wir haben es ja hier auch mit dir, mit Martin besprochen, ich dachte vor der Saison, auch noch unter dem Eindruck, weil ich ja beim vorletzten Saisonspiel, letzte Spielzeit, LASK gegen Sturm im Stadion war, dachte ich, der LASK wird in diesem Jahr, der wird um die Meisterschaft mitspielen. Jetzt muss der LASK wirklich darum kämpfen, dass sie überhaupt ins obere Playoff reinkommen. Aber die Mannschaft der Stunde, Alfred, ist tatsächlich die Wiener Austria. Why, oh why, Alfred?
Why, oh why. Also die Wiener Austria ist insofern interessant, weil sie von den sogenannten Spielern keine, sagen wir so, herausragenden Akteure hat, so wie es zum Beispiel eben bei Salzburg welche gibt, bei Sturm und so weiter. Also keine Top-Spieler, aber eine Top-Mannschaft. Heißt also, wenn du die vielen Untereinheiten eines Teams so organisieren kannst, auch wenn die Untereinheiten von der Qualität vielleicht nicht so gut sind wie die Untereinheiten von anderen Teams, also wenn du ein Mannschaftsgefüge schaffst, das in sich geschlossen ist, funktioniert, wo es keine Begehrlichkeiten gibt, der spielt und ich spiele nicht, sprich also, wo die Eigeninteressen über die Interessen des Gesamten gestellt werden, dann kann sowas auch rauskommen, wie bei der Wiener Austria. Und genau das beobachte ich. Es gibt ein funktionierendes Team, wo es keine Animositäten innerhalb des Teams gibt und das führt oft dann zu Läufen, die einfach nicht unterbrochen werden können im regulären Meisterschaftsbetrieb. Das heißt, sollte am Wochenende der 8. Sieg in Serie ist, das glaube ich, dann eingefahren werden, dann spricht das ganz genau dafür. Keine überragenden Einzelspieler, aber ein überragendes Team.
Wird das, Martin, schon honoriert in Wien? Also mit anderen Worten, ich war ein, zwei Mal in diesem Stadion der Austria, das hat mich nicht beeindruckt, das irgendwie die Atmosphäre nicht gut, aber ist die Austria schon eine Heimmacht, was die Fans auch angeht?
Ja, das hat sich ja im Laufe dieser Saison oder eigentlich im Laufe dieses Kalenderjahres doch deutlich verändert. Aufgrund dessen, dass es auch sehr viele Mitgliederaktionen gegeben hat, gibt es ja mittlerweile die höchste Mitglieder- und Abozahl in der Geschichte. Und es sind prinzipiell immer fünfstellige Zuseherzahlen. In einem Stadion, das insgesamt 17.000 fasst, sind es immer zwischen 10.000 und 17.000. Also das ist egal, welche Gegner gerade auch dort anwesend ist. Insofern ist es für die Austria aus Wien ein positives Zeichen, jetzt auch noch sportlich. Was aber ganz interessant ist, in den nächsten Tagen entscheidet sich eigentlich der generelle Kurs der Wiener Austria, in welche Richtung es geht, nämlich wer das Sagen hat. Im Moment gibt es einen oder mehrere Investoren, die diese Mannschaft und diesen Verein vor 3 Jahren eigentlich gerettet haben. Von der Intensivstation, wenn man das so bezeichnen möchte, rund um Jürgen Werner. Und es gibt aber die Möglichkeit, bis kommende Woche für wen auch immer die Investoren auszukaufen. Und da gibt es auch eine Gruppe innerhalb der Wiener Austria, die sich heute halt als die Uraustrianer bezeichnen, die da seit Wochen und Monaten daran arbeiten, ob sie es schaffen, ist eher zu bezweifeln, weil es natürlich hier mittlere zweistellige Millionenbeträge geht. Und das muss man auch einmal hinbekommen. Nicht? Also das ist jetzt nicht ganz so einfach.
Felix, das hört sich ein bisschen an wie der glorreiche TSV 1860 München, ohne jetzt hier eine allzu steile. Kaum läuft es gut, schon gibt es im Hintergrund Querelen. Ist die Analogie zulässig?
Muss jetzt kurz überlegen. Also das
ja, Drittligist.
Also ich würde sagen, sind Analogien mit dem TSV 1860 je möglich oder je erlaubt, wenn nicht der FC Schalke der Vergleichspartner ist? Also das ist das Einzige. Ich glaube, die beiden stehen auf einer völlig anderen Stufe, würde ich sagen. Aber ja klar, es ist immer so, dass wenn Vereine dann auf einmal wieder erfolgreich werden, dann kommen alle anderen wollen ja auch irgendwie partizipieren und sehen dann halt ihre Gelegenheit gekommen, jetzt wieder ein bisschen was zu verändern. Ich finde es immer sehr ironisch, weil immer wenn es schlecht ist, ist es eigentlich viel, viel einfacher, die Dinge zu verändern. Aber ja, es ist ja einfach mal schön, dass in Wien wieder ein ganz guter Fußball gespielt wird und dass Austria und Rapid da oben stehen, weil du gerade nach den Zuschauern gefragt hast. Ich finde es einfach, ist ja wurscht, ob die jetzt 10.000 Zuschauer haben oder 15.000 oder es ist eh schon Zuschauerrekord, wenn du dir die Kulisse gestern in Salzburg angeschaut hast, waren es, glaube ich, nicht 4.000 Menschen im Walser Stadion. Das kann gar nicht die Marschroute im Moment sein. Und deshalb finde ich sehr begrüßenswert, dass in Wien mal wieder erfolgreich Fußball gespielt wird. Das war eh die letzten Jahre ein Drama nach dem anderen, und vor allem war es ein sportliches Drama. Ein bisschen Vereinsdrama gehört ja dazu. Das ist ja, das drumherum wäre langweilig, wenn das jetzt auch noch gut läuft.
Zu Salzburg wollte ich nur ergänzen, das muss man sich mal vorstellen, so ist die Lage, dass die ja knapp 10.000 Abonnenten haben und nicht einmal die Hälfte geht dann zum Spiel. Das ist ja eigentlich fast noch aussagekräftiger, dass jemand etwas bezahlt, aber dann nicht in Anspruch nimmt.
Ja, kann es sein, dass in Salzburg nur Menschen ins Stadion gehen, wenn es erfolgreich läuft? Nein, völlig ausgeschlossen.
Nein, das kann ich mir ist nicht völlig ausgeschlossen. Nein, aber es ist jetzt schon im Vergleich, also innerhalb der letzten 15 Jahre gab es noch nie so eine Krise, muss man jetzt ehrlicherweise mal sagen. Ja, insofern ist ein erfolgsverwöhntes Publikum natürlich auch sehr, sehr enttäuscht und hat natürlich schon viel gesehen. Ja. Aber ich glaube, es wird ausverkauft sein am 6. Jänner, wenn Salzburg gegen den FC Bayern München ein Testspiel bestreitet. Das ist dann meistens so in Österreich, dass dann Testspiele gegen berühmte Mannschaften ausverkauft sind.
Ja, weil so viele Sympathisanten aus Bayern dann vielleicht rüberkommen. Ich bin in einer Zeit noch groß geworden, wo Sturm Graz im alten Liebenauer Stadion gespielt und wo man froh war, dass auch 4.000 Zuschauer gekommen sind. Und dann mit dem Umbau, da hat sich vieles verbessert. Apropos, ich dachte mir, Alfred, meine kleine Theorie war, wenn Sturm, nicht unglücklich, aber auch jetzt nicht ganz verdient, aber ist mir wurscht. Sie gewinnen 1-0 gegen Girona, das war finanziell wichtig, war vielleicht auch für die Moral wichtig und denke ich mir, dann fahren sie doch nach Altach und sind so gestählt durch diese Champions League, auch wenn sie erst ein Spiel gewonnen haben, aber diese Erfahrungen, dass sie dort zumindest nicht patzen. Was machen sie? Sie kriegen den Ausgleich in der 88. Minute, patzen also, zum Glück patzt Rapid auch, zum Glück aus meiner Sicht, aber ich habe leichte Zweifel an Jürgen Säumel. Vielleicht ist es gut jetzt bis Weihnachten, dass er Coach ist, aber ich glaube nicht, dass das eine Dauerlösung sein kann. Alfred, kannst du mich beruhigen? Kann Jürgen Säumel eine Dauerlösung für meinen glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz sein?
Selbstverständlich, habe ich überhaupt keine Zweifel, weil er ja, sagen wir so, die Philosophie, die Sturm Graz verfolgt, durchaus auch mit aufgesogen hat, indem er ja das zweite Team betreut hat, Sturm Graz 2. Und das alles auch mitbekommen hat, was in der ersten Mannschaft passiert und das auch umgesetzt hat bei Sturm Graz 2. Daher vom Substanziellen, wie Sturm spielen wird, ist er voll auf der Höhe. Diese Trainerfrage ist ja immer wieder etwas, was mir ziemlich auf die Nerven geht. Wir haben vorhin über Marco Rose gesprochen. Ich habe einmal auf Sky-Sendung gesagt, bitte, und wer soll ihn ersetzen? Und dann bringt er plötzlich Schmidt in das Spiel. So, wer sollte Leinders ersetzen bei Salzburg? Sehe ich auch nicht unbedingt eine Figur, die das vielleicht anders oder besser machen kann, weil ja nicht die Trainersache entscheidend ist aus meiner Sicht, sondern die Spielart, wie ein Team spielen will oder ein Verein. Und da ist bei Salzburg so, dass man mittlerweile Mittel und Wege gefunden hat und das wahrscheinlich auch bei Leipzig phasenweise, das Spiel der Salzburger zu kontrollieren bzw. zu neutralisieren. Und das ist die große Kunst, ob jetzt vielleicht das Teams in Österreich schaffen oder international sowieso, das Sturmspiel zu neutralisieren. Und das besteht eben darin, mit sehr viel Intensität auf dem Spielfeld permanent zu arbeiten. Und wenn du da hin und wieder mal den Faden verlierst, so wie gegen Altach und ein Tor erhältst, dann spricht man von einem Rückschlag. Aber Fakt ist, Sturm ist in dieser Hinsicht äußerst stabil, hat viele Mittel, um die Gegner, die gut eingestellt sind, gegen sie trotzdem auszuspielen, aufgrund ihrer Intensität. Während ich sehe, dass bei Salzburg und bei Leipzig sehr wohl bereits Möglichkeiten da sind, dieses Spiel zu neutralisieren, indem man zum Beispiel, und das ist in Österreich geschehen, das Spiel der Salzburger hemmt, indem man sie selber sehr hoch anpresst. Das heißt, das Spiel von hinten hinaus schon nicht mehr so klaglos funktioniert, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Daher zusammengefasst, substanziell, was auf dem Platz passiert, sehe ich bei Sturm nach wie vor die besten Möglichkeiten, dass sie ihr Spiel durchbringen. Salzburg muss möglicherweise ihre Spielideen erweitern und das wollte ja der neue Trainer auch tun, indem er zum Beispiel eine Systemänderung vorgenommen hat von 4-Raute-2 auf 4-3-3 mit zwei Außenstürmern. Daher, es gibt immer wieder jetzt neue Aufgaben zu bewältigen und im Fall von Salzburg ist es, die eigene Spielweise noch besser zu machen, dass man nicht so leicht angreifbar ist, während es bei Sturm, und das glaube ich, Säumel wird das können, weiterhin ihre Philosophie so durchsetzt, dass sie weiterhin erfolgreich bleiben. Daher, die Trainerfrage ist für mich eine sekundäre.
Gut, dann ist meine Frage.
Darf ich nur einwenden, ich bleibe mit vielen Fragezeichen zurück, wie man Jürgen Säumel in Frage stellen kann, denn da gibt es ja nur mehrere Zugänge. Entweder ist die Trainingssteuerung nicht im Sinne von dir, Jens? Dann müsstest du die Trainings beobachten, aber ich kann dich beruhigen, er hat das fortgesetzt, was bisher Christian Ilzer gemacht hat. Gibt es menschliche, was die menschliche Führung betrifft?
Das weiß ich nicht, ich kenne ihn überhaupt nicht.
Kann ich dir auch beruhigen, im Gegenteil. Es ist menschlich sogar noch, würde ich sagen, viel gefestigter als Christian Ilzer und vor allem ist er auch viel phlegmatischer und ruhiger. Und dann geht es wahrscheinlich wie immer um Ergebnisse. Aber wenn einer in seinem ersten Ligaspiel den Gegner 7-0 mit seiner Mannschaft besiegt und drei Tage später in der Champions League den ersten Sieg in dieser Saison, überhaupt die ersten Punkte einfährt und dann im dritten Spiel ein Unentschieden macht, dann muss ich mich fragen, okay, was muss er noch tun, um dich zu überzeugen?
Naja, ich hätte halt gerne, ich bin ja romantisch Christian Titz verfallen, was soll ich euch sagen? Irgendwie bilde ich mir ein, dass der ein wunderbarer Trainer in Graz wäre, aber vielleicht liege ich komplett falsch und vielleicht braucht er, Felix, du hast dich entmutet, da kommt jetzt ein Hinweis zu Christian Titz, bitte.
Na, ich habe mich nicht, also ich würde mich nie entmuten, um Hinweise zu Christian Titz. Zudem habe ich gar keinen Hinweis, als alter HSV-Sympathisant habe ich da immer noch eine leicht kritische Meinung dazu, aber ja, ich habe jetzt keinen direkten Hinweis. Ich dachte nur, es kommt vielleicht eine Frage an mich.
Wer weiß. Ja, die kommt schon noch. Aber bitte, dann gebe ich, geb ich Jürgen Säumel noch eine Chance. Martin muss uns verlassen. Martin, time is of the essence. Ich danke dir ganz herzlich.
Vielen Dank.
Ja, die Frage, die ich an dich und Felix zuerst und dann an den Alfred noch habe. Martin, vielen, vielen Dank. Diese Punkteteilung die haben wir, glaube ich, aus der Schweiz übernommen. Die letzten Jahre ist es immer den schwächeren Teams neben Salzburg zugute gekommen. Ist sie in diesem Jahr so wichtig wie vielleicht nie, weil es dann noch enger zusammenrückt, Felix? Weil ich habe jetzt schon den Eindruck, dass die Austria, wenn es so weitergeht, möglicherweise rapid, auch kleine Krise im Moment, aber könnte sein. Also so spannend wie jetzt könnte die österreichische Bundesliga ja selten gewesen sein.
Ja, absolut. Also es ist ja auch absolut begrüßenswert. Ich fand ja, die letzten Jahre war es ja die Punkteteilung eigentlich, hatte nur den Sinn gehabt, den Vorsprung, den Salzburg sich bis dahin erarbeitet hat, ein wenig einzuschränken. Und das ist jetzt in diesem Jahr mal wieder, ich glaube, dass wir in diesem Jahr, vielleicht letztes Jahr auch schon, aber in diesem Jahr vor allem sehen, was diese Designer sich bei dieser Punkteteilung damals erhofft haben. Ja, also die haben ja damals überlegt, dass du eine Liga völlig komprimieren und eigentlich ist ja fast schon eine Art Neustart, weil sie werden ja mehr oder weniger alle mit 5 Punkten, 4 Punkten Vorsprung, das ist ja wirklich nicht viel bei der Hälfte der Saison, noch mehr starten. Und ich finde es sehr spannend. Ich finde es auch immer, ich mache ja diesen Kampf Mitte der Saison um Rang 6, Rang 7, dass sozusagen dieses Mittelfeld der Tabelle auch interessant ist. Das finde ich ja eine der unterschätzten interessanten Eigenschaften dieser Punkteteilung, dass du eigentlich mitten in der Tabelle eine interessante Situation schaffst und dadurch jeder Bereich der Tabelle relevant wird. Und das freut mich immer. Ich bin ein Anhänger dieses Systems.
Alfred, ich hätte noch eine übergeordnete Frage, die natürlich auch an den Felix gerichtet ist. Was passiert im ÖFB gerade und vor allen Dingen auch mit und an der Person Ralf Rangnick, mit dem Präsidenten, der da zurückgetreten ist. Jetzt gibt es einen neuen Interimspräsidenten. Irgendwie scheint es mir so gewesen zu sein, als ob Ralf Rangnick ein bisschen seine Grenzen austestet, weil er weiß, die Mannschaft steht hinter ihm und wahrscheinlich steht auch die Öffentlichkeit hinter ihm. Oder interpretiere ich das aus der Ferne komplett falsch?
Nein, du interpretierst das richtig. Ralf Rangnick hat ja in der Vergangenheit schon gezeigt und auch in vielen Stationen, wo er gearbeitet hat, dass er ein unbedingter Leader sein will innerhalb des Vereins. Also nicht nur was das Sportliche betrifft, sondern auch was strukturelle Sachen angeht. So, und der ÖFB ist jetzt gerade dabei, sich strukturell neu zu orientieren, wie man heute so schön sagt, in einem modernen Schema sich zu konstruieren. Sprich also, dass man die gesamte Verantwortung über das Nationalteam etc. und über die Handlungen im ÖFB an einen CEO übergibt, sozusagen, der das strategisch und auch taktisch zu lösen hat, dass man erfolgreich ist und dass sozusagen dann der Aufsichtsrat nur mehr aus Präsidenten oder sowas besteht, die dann nur ganz grundlegende Sachen mehr bestimmen. Das Tagesgeschäft übernimmt eben dieser mächtige Mann. Und ich glaube, das ist im Sinn von Ralf Rangnick, weil er dann auch mit diesem CEO sozusagen Dinge durchsetzen kann, die für ihn zielführend sind, sprich, dass man Erfolge einfährt, auch auf Nationalmannschaftsebene. Daher, ich glaube, dass diese Umstrukturierung, die gerade ventiliert wird, durchaus dem Ganzen zugutekommt, sprich dem österreichischen Fußball übergeordnet, aber natürlich auch der Nationalmannschaft. Wie das dann aber vonstatten geht, weiß man auch noch nicht, weil ja eines immer der Fall ist, es gibt immer hemmende Kräfte, weil diese Kräfte verlieren eine Art Machtverlust innerhalb des Verbandes. Und dann wird die Frage sein, wie weit die Abstimmungen ausgehen, dass das dann umgesetzt werden kann. Also eine äußerst spannende Angelegenheit zurzeit im ÖFB.
Ja, Felix, wir haben ja in Turin auch ein kleines bisschen drüber gesprochen. Es sind mal wieder die Landesfürsten, die gibt es in Deutschland ja auch, da gibt es ja sogar noch mehr davon, aber die Landesfürsten, die ihre Macht ungern abgeben wollen, vor allen Dingen halt an, auch im Hinblick dessen, dass ein Nationaltrainer, das ist halt eine limitierte, zeitlich limitierte Geschichte. Und wenn sich Österreich nicht für die WM qualifiziert, dann hat Ralf Rangnick selbst gesagt, dann ist er eh sowieso fort. Und da dünkt mich ein bisschen das Problem zu liegen, wie immer bei den Landesfürsten.
Ja, es treffen halt zwei Welten aufeinander. Ne? Also diese sogenannten Landesfürsten, die haben eine sehr traditionelle Vorstellung von Verbandsarbeit, eine sehr, wie Sie sagen würden, langfristig ausgerichtet. Ich würde aber auch irgendwie sagen, halt ein bisschen die Aktualität unterschätzende und die Weiterentwicklung vergessende Haltung zum Fußball. Und ich glaube, in Wahrheit muss ein Verband natürlich immer darauf schauen, dass er sich nicht von einer Person alles einreden lässt. Da haben Sie schon einen gewissen Punkt. Allerdings ist ja der ÖFB in vielen strukturellen Bereichen, auch was Trainingsbereiche angeht und derartiges, einfach noch einiges hinterher gewesen. Und das hat, glaube ich, Rangnick halt erkannt. Er hat das ja in dem Bereich auch getan. Also ich erinnere immer wieder daran, dass er nach der Europameisterschaft im Physiotherapiebereich für Veränderungen gesorgt hat, weil er gesagt hat, das ist nicht gut genug. Das reicht nicht, um große Turniere zu bestreiten. Und das hat er halt in vielen anderen Bereichen auch gehabt. Er hat halt in Leipzig und Hoffenheim immer die These vertreten. Und ich glaube, da muss man unterscheiden, das ist keine persönliche Eitelkeit von Ralf Rangnick, sondern er ist einfach ein Vertreter dieser These. Er will nur gute Leute um sich herum haben. Ja, und ob er sich mit denen bestens versteht oder nicht, wenn sie in ihrem Fachbereich die Besten sind, dann hat er Respekt vor ihnen und dann will er das sozusagen erreichen, dass das möglichst viele um ihn herum auszeichnet. Das hat ihn in Leipzig und Hoffenheim sehr, sehr stark gemacht, weil er dadurch nie dieses Alleinherrschertum, was ihm oft unterstellt wird, das ist ein bisschen eine Legende, weil er ist jemand, der schon auch Verantwortung abgeben kann. Aber gut, wenn der ÖFB natürlich sich dagegen jetzt etwas verwehrt hat, und ich muss sagen, diese Neuhold-Thematik verstehe ich, dass er natürlich immer nur gesagt hat, ich möchte, dass da jemand Expertise mitbringt im Management unseres Teams, und das war halt einfach ein Machtmove, der da im ÖFB lief, dass man einen Geschäftsführer entlassen hat. So, und jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Ich glaube, dass Ralf Rangnick sich da jetzt einigermaßen raushält. Der wird halt jetzt verstanden haben, dass er Fußballtrainer ist in Österreich und als solcher gefordert und gefragt. Und der Rest ist eigentlich nur unnötiger Zeitvertreib. Und ich glaube, dass er relativ zielgerichtet auf diese WM-Qualifikation hinarbeiten wird. Und alles andere, glaube ich, lasst man an seiner Stelle.
Alfred, gerne dazu einen Kommentar und dann mein Kommentar auch noch auch an dich gerichtet. Der Unterschied zu Hoffenheim und Leipzig und Salzburg ist, damals konnte er mit quasi unbegrenzten Mitteln arbeiten und die hat der ÖFB einfach nicht, diese unbegrenzten Mittel.
Unbegrenzte Mittel sind, wie soll ich sagen, sehr diffus jetzt geäußert. Die unbegrenzten Mittel helfen vielleicht weltweit nicht, wenn ich daran denke, dass der englische Verband ja auch eigentlich unbegrenzte Mittel hat und der letzte Titel, den sie geholt haben, waren 66, 1966 und das sind fast schon 60 Jahre, also 58 Jahre lang haben die keinen Titel geholt auf europäischer Ebene oder auf Weltebene. Daher die Mittel alleine reichen nicht aus. Das Entscheidende ist immer, und da gebe ich Herrn Felix recht, mit welchen Mitarbeitern arbeitest du und mit welchen Spielern vor allem. Und da sehe ich, dass zurzeit die österreichische Nationalmannschaft super Spieler hat, die von Alaba, der leider verletzt ist, Arnautovic, Leimer etc. etc. Großes leisten können, hat man bei der Europameisterschaft gesehen. Leider ging die Türkei ist man ausgeschieden, sonst wäre der Weg noch sehr weit gegangen. Daher die Mittel sind eher nicht finanzieller Natur oder anderer Natur, sondern ganz konkret, was das Team betrifft, welche Mitarbeiter habe ich und das kann man sich leisten und welche Spieler habe ich vor allem. Und da haben wir Top-Spieler. Und meine Sicht ist so, dass Ralf Rangnick eines tun sollte, jetzt schon für die WM 26, für die Qualifikation, das Team so zu strukturieren, dass man dorthin fährt. Weil Österreich war zuletzt 1998 bei einer Weltmeisterschaft und das ist auch schon eine sehr lange Zeit her. Daher, ich glaube, dass Ralf Rangnick durchaus das tun wird, dass er schaut, dass er sein Team, sein Betreuerteam und so weiter so auf einem hohen Niveau hat, dass diese Leute die Top-Arbeit machen können mit den Spielern, die großartige Vereine haben zurzeit, dass die dann auch auf Nationalmannschaftsebene absolut performen. Daher, es ist keine Frage der Wahl der Mittel, sondern dann der konkreten Arbeit des Teams von Rangnick mit dem Team.
1998, da frage ich mich, ob Felix Haselsteiner überhaupt schon aufmerksam den Fußball verfolgen konnte, weil er, ob er nicht da zu jung ist für Jahrgang 1998. Ich erinnere mich noch gut, dass Herbert Prohaska damals nicht Ivica Vastić, Hannes Reinmaier und Mario Haas gleichzeitig eingesetzt hat, sondern auf Toni Polster und Andreas Herzog gesetzt hat. Das ist eine tiefe Wunde, Felix, die bei mir, wie viel sind es jetzt, 26 Jahre später immer noch schwelt.
Ja, ich erinnere mich auch noch gut. Ich bin mit 3 Jahren damals im Sofa gesessen und habe mir auch gedacht, warum er sozusagen den Herzog nicht spielen lässt. Also es ist absolut.
Ganz, ganz schlimm. So, Felix, was bringt das Wochenende für dich? Wirst du live im Stadion sein?
Nein, ich halte mich dieses Wochenende zurück. Vielleicht fahre ich als Besucher zum italienischen Topspiel hier unten, Venedig gegen Como. Zwei kleine Vereine mit internationalen Investoren und kuriosen Geschichten drumherum. Und vielleicht werde ich mich da am Sonntag aufmachen, aber sonst habe ich nichts vor,
Sehr
fußballerisch,
schön.
und werde
Du
mich vor
kannst.
dem Fernseher begeben.
Ja, natürlich kannst du auch den alpinen Skiweltcup anschauen. Alfred, was gibt's für dich am Wochenende?
Ich werde am Sonntag die 3 Spiele in der österreichischen Bundesliga kommentieren als Experte und werde natürlich auch schon den Samstag beobachten, weil da spielen wieder Salzburg und Sturm, die dann ja ein paar Tage später den 6. Spieltag in der Champions League haben. Also auf die beiden werde ich ein besonderes Auge werfen, weil ich nach wie vor glaube, dass es durchaus möglich ist, dass man noch einmal sozusagen unter die Top 24 kommen kann. Daher die Frage wird sein, wie diese beiden Teams am Wochenende sich präsentieren, um dann ein paar Tage später die jeweiligen Siege einfahren müssen. Ich weiß zwar, dass PSG ein sehr starker Gegner ist für Salzburg, aber selbst das ist möglich. Und Lille, ein französischer Verein aus der Ligue 1, könnte auch von Sturm besiegt werden. Daher, das ist eigentlich meine Hoffnung, dass man dann ein paar Tage später noch einmal die Möglichkeit hat, in der Champions League bis in die K.O.-Phase sozusagen zu kommen.
Das wäre natürlich das Tüpfelchen auf dem i. Und jetzt habe ich ganz vergessen, solange der Georg Kahler, der alte Georg Kahler wohlgemerkt, mittlerweile ist er natürlich ein Mann der Objektivität, Martin Konrad, da war, mal zu fragen, wie es sein kann, dass man nach einer, was, eine 3-0-Führung noch 3-4 verliert. Das sparen wir uns beim nächsten Mal. Für das nächste Mal. Danke Alfred, danke Felix, danke Martin. Nochmal kurze Pause in der Big Show 690.